die Nachrichten von SRF um 6 mit Simon Rechle und das sind die Schwerpunkte. Sollen in der Schweiz die Regeln für genveränderte Pflanzen lockerer werden? Der Bundesrat findet ja. Und wäre Mitte-Politiker Philipp Matthias Bregi der ideale künftige Präsident der Mitte-Partei? Wir haben bei einem Politikberater nachgefragt. Das Wetter, morgen meist sonnig und wärmer als noch heute. In der Schweizer Pflanzenzüchtung sollen gezielte Veränderungen am Erbgut künftig zugelassen werden können. Der Bundesrat hat ein neues Gesetz über Pflanzen aus neuen Züchtungstechnologien vorgestellt. Zugelassen werden sollen Pflanzen mit einem Mehrwert für Landwirtschaft, Umwelt und Konsumentinnen und Konsumenten nach einer Risikobeurteilung. Aus dem Bundeshaus Christine Wanner.
Bundesrat Albert Rösti sieht drei Chancen der innovativen Pflanzenzüchtungsmethoden.
Unsere Landwirtschaft, unsere Landwirte profitieren von robusteren Pflanzen. Die Umwelt wird durch reduzierten Pestizideinsatz geschont. Und drittens, die Konsumentinnen und Konsumenten erhalten qualitativ hochwertige Lebensmittel.
Eine neue Züchtung müsse einen Mehrwert bringen. Das soll mit gezielten Eingriffen im Erbgut gelingen, so dass Nutzpflanzen resistenter werden gegen Krankheiten oder gegen Hitze. Dabei sollen nur Sequenzen des Pflanzenerbguts selbst oder Erbgut einer verwandten Pflanze gezielt verändert werden, nicht aber artfremdes Erbgut. Darin unterscheiden sich die neuen Züchtungstechnologien von der herkömmlichen Gentechnologie, sagt der Umweltminister. Diese unterliege weiterhin dem Moratorium, welches bis 2030 verlängert werden soll. Der Bundesrat weiß um die gentechnikkritische Einstellung der Bevölkerung.
Wir wollen den Bedenken der Bevölkerung Rechnung tragen und sehen deshalb lediglich eine behutsame Öffnung mit Augenmerk auf den Risiken vor. Das heißt, bei der Zulassung für diese neuen Pflanzen soll für jedes neue Produkt separat eine Risikobeurteilung erfolgen.
Solche Produkte sollen gekennzeichnet sein. Anbau, Transport und Verarbeitung muss getrennt von den anderen Pflanzen und Produkten ablaufen. Der Verein für gentechnikfreie Lebensmittel schreibt in einer ersten Reaktion von einem Etikettenschwindel, die Risikoprüfung und die Wahlfreiheit der Kundschaft werde so ausgehebelt. Alle Interessierten können sich zu diesem Vorschlag äußern. Die Vernehmlassung dauert bis am 9. Juli.
Die Schweizer Mitte-Partei sucht eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Parteipräsident Gerhard Pfister. Heute hat Fraktionspräsident Philipp Matthias Bregi gegenüber dem Blick seine Kandidatur angekündigt. Er gilt als klarer Favorit. Weitere mögliche Kandidierende äußern sich inzwischen vorsichtig. Doch ist der eher konservative Bregi der richtige, um den liberaleren Kurs der Partei weiterzuführen, den Pfister eingeschlagen hat? Dazu meint der Politikberater Michael Herrmann, Leiter des Forschungsinstituts Sotomo.
Ja, es ist ja vor allem auch so, dass das Wachstumspotenzial der Mitte vor allem dort ist, wo vielleicht heute die GLP positioniert ist, die ja selber etwas unter Druck steht, in der Krise ist. Und da bräuchte es vielleicht eher jemand, der auch dieses Profil etwas mehr vertritt als Philipp Matthias Bregi, der natürlich schon klar von seiner Haltung, aber auch seinem Habitus den konservativen Flügel der Partei vertritt.
Bregi hatte im Blick-Interview betont, wenn der Fraktionspräsident nun Parteichef werde, dann sorge dies in der Mitte-Partei für Kontinuität. Und jetzt zu weiteren Meldungen des Nachmittags. Griechenland plant das größte Rüstungsprogramm seiner Geschichte. Bis 2036 will das Land laut der Regierung 25 Milliarden Euro in die Modernisierung der Armee des NATO-Landes investieren. Wie die Schweiz setzt Athen dabei unter anderem auf US-Kampfjets vom Typ F-35. Und in Madrid hat der Prozess gegen den italienischen Fußballtrainer Carlo Ancelotti begonnen. Die Anklage wirft dem 65-jährigen Trainer von Real Madrid Steuerhinterziehung vor und fordert eine Haft- und Geldstrafe. Carlo Ancelotti beteuert seine Unschuld. Ermittlerinnen und Ermittlern aus über 30 Ländern, darunter der Schweiz, ist ein Schlag gegen ein grosses Pädophilen-Netzwerk gelungen. 79 Personen seien festgenommen worden, teilt Europol mit. In der Schweiz wurden laut dem Bundesamt für Polizei, FEDPOL, 10 Personen vorläufig festgenommen. Fast 2 Millionen Menschen hatten auf der Plattform Kidflix im Darknet zehntausende Videos von Kindsmissbrauch geteilt. Gegen knapp 200.000 von ihnen wird laut Europol nun ermittelt. Und noch eine Wirtschaftsmeldung. Die E-Autos von Tesla haben zurzeit einen schweren Stand, unter anderem wegen der Unterstützung von US-Präsident Donald Trump durch Firmenchef Elon Musk. Das zeigt sich auch in den weltweiten Verkaufszahlen des ersten Quartals. Tesla hat nach eigenen Angaben 13% weniger Autos ausgeliefert als noch in der gleichen Zeit letztes Jahr. Insgesamt waren es von Januar bis Ende März weniger als 340.000 Autos. In der Schweiz fielen die Verkaufszahlen von Tesla seit Anfang Jahr sogar um 65%. Und jetzt zu den aktuellen Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 12.588 Punkten, minus 0,8%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu 95,81 gehandelt und der Dollar zu 88,19. Soweit die Meldungen. Und das Wetter. Morgen ist es in der ganzen Schweiz meist sonnig und es gibt 17 bis 21 Grad. Im Norden geht noch eine schwache Brise. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Konrad Muschk.
SRF 2 Kultur.
Studio 2 mit Ihren Grüttern. Manchmal muss man weggehen von zu Hause, um sich für die Heimat zu interessieren. So war das bei Daniel Villarreal aus Panama. Erst als er nach Chicago zog, begann er sich für Latin-Rhythmen zu interessieren. Salute heißt dieses Stück von ihm.
In the current of your skin, autumn rains turned into thunderstorms. The waters rose. I was drowning in your arms. But when I woke up in the morning, I was breathing. I was breathing. Oh, I was alive. I saw another country in your eyes. Frozen in silent moments, I watched your time of spirit fly. Soaring above the ceiling into the midnight winter sky. And you were gone. I searched a million years all through the night. Love had disappeared. But when I woke up in the morning, you were breathing. You were breathing there right by my side. I found another country in your eyes. Time on our parade. We drove past city limits, engines blazing all the way. A warm embrace became consuming fire. Our bodies burned, melted with desire. And when we wakened in the morning, we were breathing, we were breathing. We'll never die. I've seen so many countries in your eyes.
In deinen Augen habe ich viele Länder gesehen. Cassandra Wilson beschreibt hier die Liebe als Entdeckungsreise in ihrem Song Another Country. 100 Jahre sind es nun her, seit Rudolf Steiner gestorben ist. Der Gründer der Anthroposophie ist für die einen ein visionärer Philosoph, für die anderen ein Esoteriker. Im Zentrum der Anthroposophie steht die ganzheitliche Betrachtung des Menschen mit Körper, Geist und Seele. Steiner wollte dazu der geistigen Welt auf den Grund gehen, mit Hilfe seiner Hellsichtigkeit. Diesen Begriff müsse man aber einordnen im Kontext, sagt Helmut Zander, emeritierter Professor für vergleichende Religionsgeschichte.
Wenn wir heute über Hellsehen sprechen, denken wir an okkultistische Quacksalbereien, an vielleicht spinnerte Menschen. Für Steiner war das etwas anderes. Für Steiner war es der Versuch, mit rationalen Mitteln unbekannte, nicht genutzte Fähigkeiten des Menschen zu aktivieren.
Was also steht hinter Steiners Weltanschauung? Welche Ansichten sind bis heute fruchtbar, welche überholt oder problematisch? Dem geht gleich die Sendung Perspektiven nach. Um 6:30 hier auf SRF 2 Kultur.
Thank you.
Nerija, ein Frauenkollektiv aus London um die Saxophonistin Nubia Garcia und die Trompeterin Sheila Morris Gray. Und das ist ein Song von Tom Waits, der am Stillstand verzweifelt, obwohl wir doch wissen, dass alles endlich ist. Cold, Cold Ground.
Fallen sad, kicking an old cafe. Never slept with a dream before you had to go away. There's a bell in the tower, Uncle Ray brought around. Don't worry about the army in the cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Now don't be a crybaby. There's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. There's a ribbon in the willow. There's a tire swing rope. Briar patch of berries taking over the slope. The cattle sleep in the mailbox and we'll never go to town till we bury every dream in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. The cold, cold ground. In the cold, cold ground.
Mit schwarzem Humor. Die Katze wird im Briefkasten schlafen und wir werden nie in die Stadt gehen, bis wir jeden Traum begraben haben im kalten Boden. Das sang er hier in Cold Cold Ground. Und zum Schluss vom Studio 2 noch ein junges Schweizer Trio Lift hier vom Album Nord. Thank you. Mit dem Lüft-Trio endet das Musikprogramm von Aline Stadler fürs Studio 2. Es ist gleich 6:30.
SRF 2 Kultur.
Rund 100 Jahre sind vergangen, seit Rudolf Steiner gestorben ist, der Begründer der Anthroposophie. Den einen gilt er als Esoteriker, den anderen als visionärer Philosoph. Fest steht, seine Ideen haben Nachhall bis heute. Im Zentrum der Anthroposophie steht die geistige Entwicklung des Menschen. Sie will Naturwissenschaft mit Spiritualität verbinden, will eine Erklärung bieten für das, was sonst kaum zu greifen ist. Die anthroposophischen Praxisfelder sind vielen aus dem Alltag bekannt, zum Beispiel die Pädagogik an Steiner Schulen oder die biodynamische Landwirtschaft. Doch welches Gedankengut steckt genau hinter der Anthroposophie und wo wird's kritisch? Dem geht Sophie Over nach in der Sendung Perspektiven.
Ich mache mich auf den Weg nach Dornach, rund 10 Kilometer südlich von Basel. Dort will ich mir das Dötheanum anschauen, das Zentrum der Anthroposophie. Rudolf Steiner hat es höchstpersönlich entworfen. Als mich der Bus den Hügel zum Dötheanum hochfährt, merke ich, wie sich die Architektur der Häuser am Straßenrand immer mehr verändert. Je höher ich fahre, desto organischer und geschwungener werden die Bauformen. Sie erinnern mich an Jugendstil. Oben angekommen, erblicke ich dann wohl ihr ästhetisches Vorbild. Das Dötheanum, ein monumentaler Betonbau, der sich wie ein Tempel über Dornach erhebt. Das Dötheanum wurde noch zu Rudolf Steiners Lebzeiten gebaut. Dieser Betonbau war aber schon die zweite Version. Die erste, ganz aus Holz, war 1923 niedergebrannt, wahrscheinlich durch Brandstiftung. Es ist ruhig, die Nachmittagssonne scheint und ich kann nicht umhin, es hier ziemlich idyllisch zu finden. Ich frage mich, was die Faszination von Steiners Lehre ausmacht. Nicht umsonst gibt es allein in der Schweiz 28 Rudolf-Steiner-Schulen und 80 Kindergärten. Es gibt anthroposophische Apotheken und Kliniken, wie etwa die renommierte Ita-Wegmann-Klinik in Alesheim. Und es gibt die Freie Gemeinschaftsbank, die auf Steiners Ideen basiert. Und viele dürften die Kosmetikprodukte von Vereda kennen oder die Bio-Lebensmittel der Marke Demeter. Alles anthroposophische Produkte, die fast jeder und jede mal im Supermarktregal antrifft.
Ich glaube, dass viele Menschen in diese Anthroposophie, in ihren inneren Kern, über Praxisfelder kommen.
Meint Helmut Zander, emeritierter Professor für vergleichende Religionsgeschichte an der Universität Freiburg, Schweiz. Außerdem Autor einiger kritisch-wissenschaftlicher Bücher über die Anthroposophie. In die Anthroposophie hinein finden also viele Menschen über Praxisfelder wie Pädagogik, Medizin und Landwirtschaft. Ihr esoterischer Überbau hingegen bleibt den meisten unbekannt. Genau den aber möchte ich besser verstehen.
Steiners anthroposophisches Weltbild ist an einem Punkt sehr einfach gestrickt. Er geht davon aus, dass es nicht nur die materielle Welt gibt, sondern auch eine geistige Welt. Und von diesem Angelpunkt aus kann man alles andere verstehen, was er tut.
Diese geistige Welt sei eine übersinnliche, die dem Menschen zunächst verborgen bleibe. Durch bestimmte Methoden sei es aber lernbar, die geistige Welt wahrzunehmen und ihre geistigen Kräfte nutzbar zu machen, erklärt Religionshistoriker Zander.
Also, wenn Demeter-Möhren besonders gut wachsen, so hat das nach Steiners Auffassung auch damit zu tun, dass die kosmischen geistigen Kräfte in der Möhre wirken und Anthroposophen und Anthroposophinnen in der Lage sind, diese Kräfte in der Landwirtschaft nutzbar zu machen. Und Ähnliches gilt für die Medizin und für die Pädagogik auch.
Die geistige Welt nach Steiner ist nicht im geläufigen Sinne göttlich und unerklärlich, sondern rational und, wie Rudolf Steiner das nennt, geisteswissenschaftlich beweisbar.
Dass in der Außenperspektive die Anthroposophie sehr wohl als Glaubenssystem interpretierbar ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber Steiner wollte das, was wir als spirituelle Welt verstehen, durchaus rational zugänglich machen und erklären.
Deshalb bezeichnete Steiner seine Anthroposophie auch als Geisteswissenschaft. Wichtig, das meint explizit nicht die Geisteswissenschaften, wie sie üblicherweise verstanden werden, also universitäre Geisteswissenschaften, sondern In der Anthroposophie meint Geisteswissenschaft das methodische Beobachten und Beschreiben des Geistigen. Doch wie kam Rudolf Steiner zu seinen Erkenntnissen? Laut eigener Aussage durch seine Hellsichtigkeit.
Wenn wir heute über Hellsehen sprechen, denken wir an okkultistische Quacksalbereien, an vielleicht spinnerte Menschen. Für Steiner war das etwas anderes. Für Steiner war es der Versuch, mit rationalen Mitteln unbekannte, nicht genutzte Fähigkeiten des Menschen zu aktivieren.
Zum Beispiel durch Meditation. Das bedeutet auch, dass prinzipiell jeder und jede durch bestimmte Methoden hellsichtig werden könne. Steiners Hellsicht habe ihn befähigt, im sogenannten Weltgedächtnis zu lesen. Dort habe er Wissen über die Entstehung des Kosmos und das wahre Wesen der Dinge erlangt.
Es gibt dann eine Kosmologie, die Steiner entwickelt. Die geht davon aus, dass am Anfang der Weltgeschichte Geist ist.
Am Anfang der Weltgeschichte war Geist. Soll heißen, die ganze Erde sei zunächst ein rein geistiges Dasein gewesen und die Materie habe sich erst mit der Zeit gebildet.
Und am Ende der Weltgeschichte wird wieder Geist sein. Nur wir leben augenblicklich in der Phase der tiefsten Materialisierung und Anthroposophinnen und Anthroposophen gehören in Steiners Augen mit zu der Avantgarde, die diese Wiedervergeistigung der Welt mit vorantreibt.
Meint Anthroposophie-Experte Helmut Zander. Steiners Vorstellung von der Weltgeschichte ist komplex und sehr detailliert. Vor allem geht es dabei um 7 verschiedene Hauptzeitalter. Zeitalter, in denen sich Menschheit und Kosmos entwickeln. Im Detail liest sich das wie Science Fiction. Bei Steiner geht es um Astralkörper, Sonnendämonen, Mondmenschen und um Ereignisse wie etwa, dass sich die Erde einmal von der Sonne abgelöst habe. Oder Aussagen wie, die Menschen hätten einst als wässrig knorperige Wesen auf dem Kontinent Atlantis gelebt. Rudolf Steiner wird 1861 geboren, im damaligen Österreich-Ungarn, heute Kroatien. In Wien studiert er verschiedene Naturwissenschaften, will eigentlich Lehrer werden. Später promoviert er in Philosophie. Philosophisch prägt ihn vor allem der deutsche Idealismus des 18. Jahrhunderts. Bekannte Vertreter sind Hegel, Schelling und Fichte. Dort gibt es die Idee von einer geistigen Struktur, die die materielle Welt ordne. Aber auch von Natur und Geist als zwei Seiten derselben Realität.
Und insofern nutzt Steiner Elemente aus dieser deutsch-idealistischen Tradition, setzt sie aber relativ eigenständig zusammen, sodass man ihn nicht leicht einen Hegelianer oder Fichteianer oder Schellingianer nennen kann.
Und Steiner entdeckt Johann Wolfgang von Goethe für sich. Goethe war nicht nur Dichter, sondern auch Naturphilosoph. Bekannt ist seine Farbenlehre. Goethe war prägend für den jungen Steiner und dem verdankt natürlich auch das Goetheanum seinen Namen. Steiner greift also Elemente aus dem deutschen Idealismus heraus, vermengt sie mit Goethes Ideen und setzt daraus seinen eigenen Idealismus zusammen.
Er nutzt Goethe, um seine eigene Philosophie zu entwickeln. In deren Zentrum steht unbegrenzte Erkenntnis.
Unbegrenzte Erkenntnis, unendliche Erkenntnis. Diese Idee habe den jungen Steiner maßgeblich geprägt.
Das kann man als ein idealistisches Erbstück betrachten, gehört aber zugleich in die Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Naturwissenschaften.
Denn die Naturwissenschaften waren zu Steiners Zeiten gerade dabei, die Erklärung der Welt zu übernehmen. Von der Struktur der Elemente zur Evolutionstheorie. Steiner aber wollte den rein materialistischen Erklärungsversuchen etwas entgegensetzen, nämlich die geistige Dimension des Kosmos. Zurück im Goetheanum. Hier bekomme ich langsam einen Eindruck von den Formen und Farben, die die anthroposophische Welt ästhetisch prägen. Auch drinnen entdecke ich untypische Winkel und organische Formen. Einige Wände sind blau oder weinrot gestrichen. Steiners anthroposophische Architektur soll die geistige Ordnung in der Natur widerspiegeln. Der Ort wirkt auf mich einerseits einladend und hell, andererseits auch irgendwie geheimnisvoll und undurchsichtig. Ich schaue mich im kleinen Buchladen etwas um. Das Angebot reicht von Postern mit Steiners Gesicht oder Aquarellen von ihm, über Bücher wie Gärtner nach dem Mond, Alchemie der Klimakrise oder astrologische Betrachtungen zur Reinkarnation. Ich habe mich hier mit Urgi Hurter verabredet. Er ist im Vorstand der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Weil ich etwas früh dran bin, setze ich mich noch einen Moment in die Cafeteria und hole mir eine Demeter-Limonade.
Mein Name ist Ueli Hurter. Ich bin in der Region Zürich aufgewachsen, bin dann nach der Matur nicht studieren gegangen, sondern habe einen praktischen Berufsweg eingeschlagen, bin Landwirt geworden und nach Ausbildungsschritten in Deutschland und in Frankreich bin ich dann eingestiegen in eine Initiative, die heißt L'Aubier, die ist oberhalb von Neuchâtel.
Dort führte Hurter 30 Jahre lang einen biodynamischen Hof. Eine Zeit lang war er Präsident des Schweizerischen Demeter-Verbandes. Heute ist er außerdem im Verwaltungsrat bei Vereda und Co-Leiter der Sektion Landwirtschaft der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Hurter kam in den 80er Jahren zum ersten Mal mit der Anthroposophie in Berührung. Er sagt, sie habe in der Luft gelegen.
Nach verschiedenen Berührungspunkten bin ich da näher rangegangen, weil also die rein naturwissenschaftliche Weltsicht, die ich an meinem Gymnasium kennengelernt habe, ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium, das war mir zu tot.
Mit rein materialistischen Naturwissenschaften habe er nichts anfangen können.
Dass das alles nur mit Molekülen und Ursache-Wirkung und aus einem Urknall entstanden ist und so, da hat sich etwas in mir rebelliert.
Die Naturwissenschaften hätten ihren ganz eigenen Katechismus, meint Ueli Hurter, und damit würden sie einen wichtigen Teil der Realität außer Acht lassen.
Und ich sage deutlich Katechismus, um zu sagen, das ist ja nicht die ganz neutrale Weltsicht, sondern das ist ja auch ein Katechismus, wie es zum Teil das bei den Religionen gibt.
Auch damit, mit Kirchen und Religion, konnte er nicht viel anfangen. Erst die Anthroposophie habe ihm einen Zugang zu seinen Fragen über die Welt verschafft. So wurde Hurter zu einem überzeugten Anthroposophen.
Ich kam dann immer mehr durch Praxis, durch Begegnungen, durch Studium, durch Reisen eigentlich zu der Hypothese, die Erde selber ist ein Lebewesen.
Er meint damit auch, dass die Erde von einer tiefen Weisheit, einem Geist durchdrungen sei. Aus dieser Achtung vor der geisterfüllten Welt ergebe sich auch ein besonderes Verantwortungsbewusstsein für die Erde.
Erde als Lebewesen heißt auch, wir sind zusammen eine Schicksalsgemeinschaft, wir Menschen mit der Erde und den Wesen, die sie trägt.
Deshalb engagiert sich Ueli Hurter für den Klimaschutz. Hier spüre ich die Ambivalenz, die Anthroposophie in mir auslöst. Die esoterische Weltanschauung überzeugt mich als solche nicht, aber die praktischen Konsequenzen daraus, etwa wie sich jemand für nachhaltigen Anbau und Klimaschutz einsetzt, dagegen kann man ja wirklich nichts sagen. Nochmal zurück zu dem, was Steiner und die Anthroposophie geprägt hat. Bevor nämlich Steiner seine eigene Lehre entwickelte, kam er um 1900 mit der sogenannten Theosophie in Berührung. Theosophie, so nannte die damals bekannte Okkultistin Helena Blavatsky ihre esoterische Geheimlehre.
Eine Kernidee dieses Okkultismus ist die Vorstellung, dass es verborgene Kräfte in der Welt gibt, die man aber sichtbar machen kann. Man kann zum Beispiel Kräfte entdecken, mit denen man durch die Luft über Kilometer sprechen kann, nämlich Radiowellen. Man entdeckt Röntgenstrahlen. Man entdeckt eine Vielzahl physikalischer Phänomene, die nahelegen, dass es eine energetische, die Theosophen würden sagen, geistige Welt gibt, die man eben auch erkennen und naturwissenschaftlich erforschen kann.
Erklärt Religionshistoriker Helmut Zander. Der Okkultismus war also auch eine Reaktion auf die wissenschaftlichen Fortschritte seiner Zeit. 1902 tritt Steiner in die Theosophische Gesellschaft ein. Er übernimmt Blavatskys Lehre, die viele religiöse und spirituelle Traditionen zu einer Art Urreligion verschmelzen wollte. Zum Beispiel Hinduismus und Sufismus, aber auch Freimaurerei und ägyptische Mythologie. Im Denkmix der Theosophie steckte auch eine ordentliche Menge Rassenlehre und Antisemitismus. Durch Blavatsky lernt Steiner erst die Ideen von den Hauptzeitaltern kennen und vom Urkontinent Atlantis. Und er befasst sich nun auch verstärkt mit Christus. Wegen einiger persönlicher Konflikte trennt er sich 1912 jedoch von der Theosophischen Gesellschaft. Steiner gründet die Anthroposophie. Sie unterscheidet sich von der Theosophie vor allem darin, dass sie mehr auf die geistige Entwicklung des Menschen fokussiert. Die esoterische Weltanschauung bleibt aber im Wesentlichen gleich. Für Steiner sei immer klar gewesen,
Er betreibt Philosophie, auch nachdem er in die Theosophische Gesellschaft eingetreten war. Das theosophische und später anthroposophische Weltbild sollte rational, sozusagen diskursiv sein.
Heißt auch, es sollte einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung standhalten.
In der Außenperspektive sieht das alles ganz anders aus, weil zentrale Teile eben nicht diskursiv sind. Die muss man, salopp gesagt, glauben, die kann man nicht wissen.
Steiners Anthroposophie ist nicht nur ein philosophisch-esoterisches Gedankengebäude. Sie zeichnet sich vor allem durch praktische Anwendung aus. Auch das mache Steiner zu einem Kind seiner Zeit, sagt der Universitätsprofessor Helmut Zander und erinnert an die zahlreichen Zurück-zur-Natur-Aufbrüche jener Zeit, der sogenannten Lebensreform.
Wenn man den ganzen Steiner verstehen will, braucht man drei Begriffe: Philosophie, Theosophie und Lebensreform.
Lebensreform beschreibt verschiedene soziale Bewegungen, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem von Deutschland und der Schweiz ausgingen. Sie alle waren eine Reaktion auf die negativen Folgen der Industrialisierung und des technischen Fortschritts und wollten meist eine natürliche, ganzheitliche Lebensweise fördern. Stichwort Freikörperkultur, Naturheilkunde oder Vegetarismus.
Man will die Schule reformieren, man will die Medizin reformieren, man will die Landwirtschaft reformieren. Und in all diesen Feldern ist Steiner auch aktiv.
Diesen Einfluss finde man noch heute, zum Beispiel in den Steiner-Schulen.
Nämlich ganzheitlicher Unterricht, handwerklicher Unterricht. In seiner Medizin findet man statt Hightech-Eingriffen der Chirurgie sanfte Methoden der Behandlung.
Und in der anthroposophischen Landwirtschaft wird nicht auf Kunstdünger gesetzt, sondern auf natürliche Mittel. Kommen wir also zur biodynamischen Landwirtschaft. Sie ist heute eines der bekanntesten Praxisfelder der Anthroposophie. Lebensmittel, die heute so produziert werden, erhalten das orangene Demeter-Siegel, das viele aus dem Bioregal kennen. Konsumentinnen bekommen hier Produkte mit den strengsten Bio-Auflagen. Demeter-Höfe sollen geschlossene Organismen sein, das heißt zum Beispiel Dünger nur aus dem, was der Hof selbst produziert, wie zum Beispiel Kuhmist, und nur so viele Tiere halten, wie sich mit dem selbst angebauten ernähren lassen. Das allein reicht aber noch nicht. Die biodynamische Landwirtschaft setzt noch auf die kosmischen Kräfte sogenannter Präparate. Sie werden aus tierischen und pflanzlichen Mitteln hergestellt, erklärt Demeter-Landwirt Uri Hurter.
Zum Beispiel Kamille mit Brennnessel, mit Schafgarbe, also eigentlich mit relativ bekannten und normalen Kräutern. Und damit gehen wir in einen Herstellungsprozess, ähnlich einem pharmazeutischen Prozess.
Diese Präparate sollen mit ihren geistigen Kräften Boden und Pflanzen beleben. Das bekannteste ist wohl das Hornmistpräparat. Dabei wird Kuhmist in ein ausgehöhltes Horn gefüllt und, am besten bei Vollmond, vergraben. Dort liegt es über Winter. Nach dem Reifeprozess wird der Mist mit Wasser verdünnt und übers Feld gespritzt. Die Lebenskräfte, die zuvor in der Kuh gewirkt haben, sollen nun den Boden beleben. Die biodynamische Landwirtschaft als solche hat sehr wohl einen nachgewiesenen positiven Effekt, zum Beispiel auf Artenvielfalt und Bodenqualität, ähnlich dem normalen Bioanbau. Wissenschaftliche Studien konnten aber bisher keinen besonderen Effekt der anthroposophischen Präparate nachweisen. Uri Hurter erklärt das so.
Den Wirkmechanismus, den haben wir noch nicht, weil es kein Wirkmechanismus ist, sondern eigentlich ein dynamisches Geschehen, oder?
Dieses dynamische Geschehen, also die geistige Wirkweise, ist für die Naturwissenschaft nicht nachvollziehbar. Aber natürlich entzieht sich das Ganze, aus anthroposophischer Sicht, einer rein naturwissenschaftlichen Überprüfung. Denn Naturwissenschaft habe die geistige Welt und die kosmischen Kräfte ja nicht im Blick.
Geisteswissenschaftlich kann man sich da hineinarbeiten. Das ist also nicht einfach nur eine dunkle Geschichte, wo man nichts wissen kann.
Der Glaube an die geistigen Kräfte ist also Voraussetzung, um sich der Wirkweise anzunähern. Die Grundsätze der biodynamischen Landwirtschaft erklärt Steiner 1924 in einer Vortragsreihe. Es ging ihm vor allem darum, die Qualität und Quantität der Pflanzen zu verbessern, indem man die Lebenskräfte eines Hofs aktiviert. Er hatte auch ein paar ganz spezielle Tipps in petto, zum Beispiel zur Schädlingsbekämpfung. Insekten solle man am besten verbrennen, wenn die Sonne im Zeichen des Stieres stehe. Und bei Mäuseplagen solle man Mäusefell verbrennen und die Asche als Pfeffer über die Felder verstreuen.
von Ökologie und dass man da eigentlich die Biodiversität rettet und etwas Gutes fürs Klima macht, das war nicht so sehr sein Gesichtspunkt. Das haben wir später und vor allem in den letzten 20 Jahren dazugebracht.
Also, einigen Ideen der biodynamischen Landwirtschaft kann ich durchaus etwas abgewinnen. Nachhaltiger Anbau, Artenvielfalt, verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen und gesunde Böden zum Beispiel. Aber Kuhhorn und Co. als Geheimzutat für üppige Ernten, dafür fehlt eben der wissenschaftliche Beweis. Ein Verantwortungsgefühl gegenüber der Natur hat auch Andrea Schott. Sie ist Winzerin auf einem biodynamischen Weingut im Twann. In einer früheren Perspektivensendung erzählte die Demeter-Winzerin einmal von ihrem Naturverständnis.
Man lebt ja von der Natur und den möchte man so möglichst behüten und dass sie möglichst lange auch einem noch Früchte geben kann und nicht, dass man sie komplett ausbeutet.
Steiners anthroposophische Gedanken zur Landwirtschaft waren für sie wie ein fehlendes Puzzleteil.
Der Grundkurs von der Landwirtschaft, der eigentlich Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft heisst, also geisteswissenschaftliche Grundlagen von Rudolf Steiner, das ist wirklich auch so ein Titel, der eben genau landwirtschaftlich und geisteswissenschaftlich ist und dass beides ineinander fließt, das sagt mir extrem zu. Also das ist für mich logisch. Also es kann nicht nur rein naturwissenschaftlich sein, man muss auch können spüren, man muss können denken, man muss können kreativ sein.
Es geht also auch um die Verbindung des eigenen Inneren mit dem Geist der Natur. In der biodynamischen Landwirtschaft kann das zum Beispiel durch Meditieren geschehen.
Das Thema Meditation ist auch etwas, was in diesen Werken von Steiner rauskommt. Also, oder? Der Landwirt, der meditiert, der im Winter meditiert über seine Arbeit, die er im Sommer wird machen. Also der Landwirt, der im Sommer extrem aktiv ist, der seinen ganzen Körper gibt. Also die Rebe ist dann am Wachsen und im Winter der Körper tut sich erholen und dann kann der Geist auch wieder wach werden. Das ist dann, wo man wieder etwas lesen kann. Das ist dann, wo man meditieren kann. Das ist dann, wo man kreativ ist, wo man das Jahr vorbereitet. Also das ist der Zyklus und die Pflanze ist auch dann sich nicht mehr erholen und mit den Wurzeln die ganze Energie am Aufnehmen, die sie nachher im Sommer wieder braucht.
Biodynamischer Anbau ist für viele Landwirte und Landwirtinnen sinnstiftende, spirituelle Arbeit.
Ich denke, es ist vielleicht ja, das Spirituelle mehr in dem Sinn einfach von einer grossen Dankbarkeit, die man spürt von der Pflanze, wenn man auf sie eingeht oder sie respektiert oder eben auf sich los oder auf sein Herz los. Also jetzt immer, wenn ich nach meinem Gespür oder nach meinem Herz gegangen bin, sind es einfach nicht die richtigen Entscheidungen gewesen. Und es gibt eben so eine Sicherheit, so eine Dankbarkeit, ja, wo man einfach der Mutter Erde dankt, dem Kosmos dankt.
Dafür nehme sie auch gerne die zusätzliche Arbeit in Kauf, die sie als biodynamische Winzerin auf sich nehmen muss.
Es ist auch bei diesen Präparaten, also wenn man davon hört, dass man das ausbringt, 30 Liter pro Hektar in die Tröpfchen, also man denkt, ich bin 3 am Morgen aufgestanden, für da etwas geht zurück, denke ich, spinne ich eigentlich? Und dann, wenn man es macht, denke ich, es ist einfach so schön und so genial und schon nur die Kraft, die es einem gibt. Also ich denke, ja, wenn es nicht genau die Wirkung hat, wie er hofft hat, hat es mir mega viel gegeben. Da komme ich mit so viel getankter Energie hier raus.
Im Zentrum der Anthroposophie, ja wörtlich der Weisheit vom Menschen, steht Steiners Menschenbild. Das unterliegt natürlich auch der Logik der geistigen Welt.
Er war der Meinung, dass der Mensch wie aus unterschiedlichen Gliedern, unterschiedlichen Schalen besteht. Ganz außen ist der physische Mensch. Dann kommen Schichten einer feinstofflichen Materie.
Das ist einmal der Äthergeib. Er sei zum Beispiel für Wachstum und Wundheilen zuständig. Und dann der Astralgeib, auch Seelengeib genannt.
Und im Innersten ist der Mensch geistig, göttlich.
Erklärt Religionshistoriker Helmut Zander. Wenn ein Menschenleben endet, rege dieser geistige Wesenskern alle anderen Leiber ab und durchlaufe einen Prozess in der geistigen Welt. Das erinnert so ein bisschen an das Fegefeuer im Christentum. Später komme es dann zur Reinkarnation, also zur körperlichen Wiedergeburt. Der Geist bleibe dabei der gleiche und durchlaufe so eine Entwicklung über mehrere Menschenleben hinweg. Das erinnert an hinduistische Vorstellungen. Steiner beschreibt eine Art Karma-Gedanken. Wer sich etwas zu Schulden kommen lässt oder gewisse Dinge im Leben nicht richtig verarbeitet, bekomme dadurch Schwierigkeiten im Nächsten. An Krankheiten oder Schicksalsschlägen seien Menschen in diesem Sinne selbst schuld. Damit hat auch der unter Anthroposophinnen verbreitete Glaube zu tun, Krankheiten müssten durchgemacht werden, ohne Medikamente, und zwar, um alte Schulden zu begleichen oder als Vorauszahlung für das nächste Leben. Krebserkrankungen zum Beispiel werden dann als Entwicklungschance für den Geist gesehen. Wenn sich das geistige Ich bei der Reinkarnation den Körper wieder anrege, dann könne es außerdem, Anthroposophen zufolge, durch schlechtes Karma zu so etwas kommen wie angeborenen Behinderungen. Diese Idee finde ich bedenklich, und über solche Ansichten, die bestimmte Menschengruppen diskriminieren, müsste doch offener gesprochen werden.
Ich glaube, es wäre viel gewonnen, wenn wir die weitreichenden Ambivalenzen in der Anthroposophie sehen würden. Es gibt diese guten Dinge, aber es gibt den ganzen Rest auch. Aber über den sprechen natürlich Anthroposophinnen und Anthroposophen auch nicht gerne.
Es gibt so einige Kritikpunkte gegenüber der Anthroposophie. Allen voran die wissenschaftliche Fragwürdigkeit von Steiners Behauptungen. Aus ihnen ergeben sich auch umstrittene Therapiemethoden in der Medizin, wie etwa die Misteltherapie bei Krebs. Oder die dogmatische Struktur. Was Steiner gesagt hat, gilt als mehr oder weniger unumstößlich. Er hat in der Anthroposophie durch seine Hellsicht eben absolute Autorität. Einige Äußerungen Steiners über Völker, über höhere weiße Kulturen und niedere Entwicklungsstufen anderer Ethnien müssen heute als rassistisch eingestuft werden. Und in Rudolf-Steiner-Schulen, auch Waldorfschulen genannt, geht man meist wenig transparent damit um, welche esoterische Lehre hinter der Lehrmethodik steckt.
Man diskutiert wenig darüber, wie autoritär in ihrem Kern die Waldorfpädagogik ist. Wir reden nur über rassistische Vorfälle an Waldorfschulen, wenn sie von außen aufgedeckt werden. Der größte Schock war, glaube ich, die Verbindung von rechten Anthroposophen mit der Pegida-Bewegung und den Corona-Leugnern und Impfgegnern.
Viele bekamen damals den Eindruck, unter Anthroposophen herrsche eine verstärkte Anfälligkeit für Verschwörungsmythen. Auf der anderen Seite gibt es anthroposophische Anwendungen, die von vielen als sehr positiv aufgenommen werden, ob in den Schulen oder in Therapien. Das erkennt auch Religionshistoriker Zander an.
Natürlich gibt es ganz tolle, großartige Seiten in den anthroposophischen Praxisfeldern, oft verbunden mit Menschen, die unglaublich viel ihres Lebens in diese anthroposophischen Praxisfelder investieren. In der Medizin scheint mir beispielsweise ein positiver Punkt zu sein, dass man die Begleitung von Kranken in der Pflege sehr nachdenklich gestaltet, indem man etwa Räume lebenswert farbig gestaltet, indem man Therapien aus dem Bereich der manuellen Therapie, der Massage anwendet. Das ist alles heute keine Eigenheiten mehr der anthroposophischen Medizin, aber sie werden doch sehr bewusst gepflegt.
Die Anthroposophie versucht, das menschliche Leben im Einklang mit der Natur zu gestalten. Sie fördert Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Wohl auch ein Grund, warum Demeter- und Vereda-Produkte so breiten Absatz finden. Bei Steiners Pädagogik geht es um Kreativität und individuelles Lernen, anstatt sich nur auf Noten zu fokussieren. Sie fördert künstlerische und soziale Kompetenzen. Die Anthroposophie bietet vielen Menschen einen Zugang zu Kunst und Musik. Ich kann also gut nachvollziehen, wenn Menschen Waldorfpädagogik oder biodynamischen Produkten gerne zusprechen. Und es gibt sicher noch mehr Positives aus der Anthroposophie, das sich integrieren ließe in die Gesamtgesellschaft. Aber natürlich bitte ohne Rassenlehre, ohne Dogmatismus und ohne Atlantis.
Das sagt Sophie Ofer in ihrer Perspektivensendung zum 100. Todestag von Rudolf Steiner. Mit dem Gründer der Anthroposophie beschäftigt sich auch ein Online-Artikel zu finden unter SRF Kultur und die aktuelle Ausgabe der Fernsehsendung Sternstunde Philosophie.
Radio SRF Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Mittwoch, der 2. April. Unser erstes Thema heute: Umweltminister Albert Rösti will mit einem Spezialgesetz gewisse Gentech-Methoden erlauben und sorgt damit für Besorgnis bei Gentech-Gegnerinnen. Dann die weiteren Schauplätze. Israel will seinen Militäreinsatz im Gazastreifen noch verstärken und fordert die Bevölkerung auf, die Hamas zu vertreiben. Wir wollen wissen, wie realistisch das ist. Die USA schieben Gefangene nach El Salvador ab, in ein riesiges Hochsicherheitsgefängnis.
Ich würde es beschreiben wie eine Fabrik. So sieht es aus von außen und so wirkt es auch von innen. Alles Stahl und Beton. 8 riesige Haftblöcke, die aussehen wie Maschinenhallen.
Wie stehen die Chancen, dass auch Unschuldige dort je wieder rauskommen? Das fragen wir den Lateinamerika-Beobachter. Und in Südafrika kapern kriminelle Banden Hochhäuser. Die Behörden versprechen den Bewohnerinnen und Bewohnern neue Unterkünfte.
They came, they interview us what happened. They tell us that they're going to come back. They're going to give us a place to stay. So we just wait and wait. They didn't come back.
Wir haben gewartet, aber sie sind nie zurückgekommen, sagt diese Frau. Seit Jahren gilt in der Schweiz ein Gentech-Moratorium. So ist etwa der Anbau gentechnischer Pflanzen in der Landwirtschaft oder im Gartenbau verboten. Das Parlament hat das Verbot jedoch aufgeweicht für neue Technologien wie die Genschere CRISPR. Sie soll vom Verbot ausgenommen werden. Dafür schlägt der Bundesrat heute ein Spezialgesetz vor. Aus dem Bundeshaus, Ruth Witwer.
Der zuständige Bundesrat Albert Rösti spricht vor allem von neuen Züchtungstechnologien. Das Wort Gentechnologie wird nur sparsam verwendet. Aber im neuen Gesetz geht es klar um Gentechnik, Verfahren wie die Genschere CRISPR-Cas, mit der sich Erbgut präzise verändern lässt. Der Umweltminister sieht dabei 3 Gewinner.
Unsere Landwirte profitieren von robusteren Pflanzen. Die Umwelt wird durch reduzierten Pestizideinsatz geschont.